Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem heutigen Tangentenabend, der ganz der österreichischen Innenpolitik gewidmet ist. Walter Hämmerle, ehemaliger Chefredakteur der Wiener Zeitung und seit September diesen Jahres Ressortleiter Innenpolitik der Kleinen Zeitung, hat unlängst eine Streitschrift mit dem Titel »Die unreife Republik zum Zustand Österreichs« veröffentlicht. Darin spannt er auf knappem Raum einen Bogen von den Anfängen der österreichischen Politik und Bürokratie bis zum aktuellen tagespolitischen Geschehen. Als die Grundkrankheit der österreichischen Politik macht Walter Hämmerle die Praxis des So-tun als ob aus. Die hiesige Politik investiere einen nicht unerheblichen Teil ihrer üppigen Ressourcen in die Disziplin des medienwirksamen Vermarktens. Tolle Slogans, nette Nebenthemen, langfristige Lösungen, Fehlanzeige. Der Autor kleidet diese Unsitte in ein hübsches Wortspiel. Nicht das Erreichte zählt, das Erzählte reicht auch. Alle großen und drängenden Probleme, und wir haben wirklich viele davon, angefangen beim Klimaschutz, Pflege, Gesundheitsversorgung, Pensionen, Fachkräftemangel, Wettbewerbsfähigkeit, Bodenversiegelung, Migration, öffentliches Datenmanagement, die Leistungskraft der Verwaltung und schließlich Österreichs Sicherheitslage. Sie werden, so Hämmerle, aufgeschoben, kleingeredet, im schlimmsten Fall schlicht ignoriert. Erst wenn die negativen Folgen schon offensichtlich sind und der Hut brennt, wird die Politik hektisch tätig. Besonderes Augenmerk richtet der Autor auf die Rolle der Medien. Selbstkritisch merkt er dazu an, dass hier in erster Linie atemlos Schlagzeilen produziert würden, selbst wenn dahinter wenig bis gar nichts passiere. Dies sei der Logik der Digitalisierung geschuldet. Hämmerle sieht es als die zentrale Aufgabe von gutem Journalismus an, Sinn von Unsinn zu trennen und den Menschen zu ermöglichen, sich ihre eigene Meinung zu den Themen der Zeit zu bilden. Im abschließenden Kapitel seiner engagierten, unter der hellenden Schrift, schreibt der Autor am Ende, die unreife Republik ist an ihre Grenze gekommen. Weiter so und es wird kein gutes Ende nehmen. Die Zeit ist reif für eine Kursänderung. Warum sie überfällig ist, diese Kursänderung, und worin sie bestehen könnte, wird Ihnen der Autor in seinem Referat heute kurz darlegen. Ich darf Ihnen den Autor kurz vorstellen. Walter Hämmerle ist geboren in Lustenau 1971. Er hat das Studium der Politikwissenschaft gemacht. Er war langjähriger und ist inzwischen seit vielen Jahrzehnten Journalist und nach wie vor. Zuletzt war er Chefredakteur der Wiener Zeitung. Er hat zahlreiche Veröffentlichungen herausgebracht zur österreichischen Politik, Zeitgeschichte und Verfassung. Die vorletzte Publikation war der neue Kampf um Österreich, die Geschichte einer Spaltung und wie sie das Land prägt, von 2018. Kurz zum Ablauf des heutigen Abends. Herr Hämmerle wird ein kurzes Referat machen, wo er die wichtigsten Inhalte seines Buches vorstellt. Und dann sind Sie gefragt mit Ihren Fragen, mit Ihren Anregungen zu unserem heutigen Thema. Meine Damen und Herren, danke, dass Sie gekommen sind. Herr Hämmerle, wir danken für Ihre Zusage. Schönen Abend.
Hallo miteinander. Ich war ein bisschen irritiert. Hier wird Hochdeutsch gesprochen. Also, kann man es ein kleines abdämmen, das Licht, zurückfahren? Ich sehe euch nämlich gar nichts. Ich schaue in einen schwarzen Saal oder in eine schwarze Wand. Dankeschön fürs Kau. Ich bin jetzt vor einer halben Stunde oder vor 40 Minuten in VLKA-Kau. Ich freue mich so, dass ich in Vorarlberg bin, dass ich gern so halb Dialekt reden möchte. Sind Wiener anwesend, die es nicht verstehen? Nein, gut, dann machen wir das weiter so. Und bin jetzt quasi im Regen durch die Pfälkiger Innenstadt gelaufen. Und es ist eine wunderschöne Stadt. Man spürt Reichtum und Wohlstand und Sicherheit an allen Ecken und Enden, bis auf ein paar Bausteller. Und man muss dieses Bild für Österreich, das jetzt quasi bei der sehr, sehr netten Begrüßung und Vorstellung gezeichnet wurde, als Land quasi am Abgrund, immer wieder kritisch überprüfen, weil auch Medien, glaube ich, besser darin sind, apokalyptische Szenarien zu zeichnen. Deswegen erkläre ich antizyklisch ein ganz, ganz kurzes Hohelied auf dieses Land. Wer hier geboren wurde durch die Lotterie des Geburtsglücksspiels quasi und nicht in irgendeiner anderen Weltgegend, kann sich zu den ganz, ganz wenigen Glücklichen schätzen, die ungefähr 0,00 irgendwas der Weltbevölkerung ausmachen. Es gibt kaum ein Land, das über das Glück hat, so eine schöne Landschaft, Natur zur Verfügung, wie quasi über so einen Wohlstand, soziale Sicherheit, Gesundheitssystem, starke Wirtschaft, wettbewerbsfähig, fast im Weltmaßstab und dazu sehr, sehr sicher. Und trotzdem, das gesagt habend, ist es fatal und eine unglaubliche Tragödie, dass wir dabei sind, dieses unglaubliche Potenzial und das, was Generationen vor uns und wir auch erreicht haben, langsam den Bach hinuntergeht. Und die Kunst ist quasi irgendwann zu erkennen, wann die Wende war, wann es nicht mal bergauf gegangen ist oder zumindest stabil, sondern es sich Richtung bergab begibt, weil, und davon bin ich auch überzeugt, das Ende wird nicht mit einem großen Knall kommen. Es wird keine Katastrophe geben, es wird keinen Zusammenbruch des Wohlstands geben, keine große Zäsur, sondern der Niedergang wird sehr schleichend sein. Und immer wenn etwas schleichend passiert, dann ist die Gefahr da, dass man es nicht richtig bemerkt, dass man zu spät reagiert und eigentlich glaubt, dass eh alles in Ordnung ist. Und das ist eigentlich der Hauptzweck dieser Streitschrift, zu zeigen, dass wir, glaube ich, diesen Turning Point bereits erreicht haben. Und wenn wir jetzt nicht reagieren, dann wird das am Ende böse enden. Vielleicht nicht für die Älteren oder vielleicht auch für mich nicht, was das Lebensalter angeht, aber ganz sicher für die 30-Jährigen und die noch Jüngeren. Weil dann ist die Gefahr, dass wir dieses Potenzial, das dieses Land hat, vergeuden, verprassen, verspielen. Und wer ist daran schuld? Eh klar, die Medien. Eh klar, die Politiker, die da oben, aber in Wirklichkeit wir alle und sie auch. Wir wählen Politiker, wir engagieren uns, wir treffen tagtäglich Entscheidungen, die für das Gemeinwohl von relevant sind. Und was die da oben machen, tun die vor allem deswegen, weil sie glauben, dass es uns da unten gefällt oder dass es dazu führt, dass wir sie wählen. Und es funktioniert. Man muss es so beinahe sagen, es funktioniert. Deswegen schauen auch alle schon wieder gebannt auf Herbst 2024, wenn die nächsten Nationalratswahlen anstehen und boah, was wird dann wohl kommen und Protest, Protest, Protest. Und tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, wir sind vorarlbergisch, aber in Wien und im Osten und auch am Land dort, jenseits des Arlbergs, ist die Wut und die Unzufriedenheit wirklich mit Händen zu greifen. Die Leute sind unglaublich frustriert, sie sind angefressen, sie vertrauen maximal noch denen und den Einrichtungen, die sie unmittelbar kennen, aber zu allem, zu dem sie keinen direkten persönlichen Draht haben, ist Misstrauen der erste Reflex. Jetzt ist Misstrauen natürlich prinzipiell etwas Gutes. Misstrauen braucht es in einer Demokratie, in jedem liberalen Staat. Kontrolle, Skepsis gegenüber dem, was die da oben sagen. Und es stimmt ja auch, dass Misstrauen mit höherer Bildung einhergeht. Das ist ein bisschen der leichte Hang zur Tragödie der Aufklärung, dass mehr Bildung, besser gebildete Menschen dazu neigen, immer noch skeptischer zu sein und auf ihren Meinungen zu beharren. Weil schließlich hat man lange studiert, ich bin selbst der Opfer davon, und bin, glaube ich, auch relativ meinungsstark. Und man lässt sich nicht leicht von der Meinung des anderen überzeugen. Weil man hat ein Recht auf diese Meinung, jeder hat ein Recht auf eine eigene Meinung. Und das ist natürlich die Hölle für ein Gemeinwesen, das davon lebt, dass wir zu gemeinsamen Entscheidungen kommen und Entscheidungen zu unglaublich komplizierten Themen. Der Hang einer immer besser gebildeten Bevölkerung besteht im Prinzip darin, dass sie immer schwerer zu regieren ist. Jetzt sagt natürlich niemand, dass Demokratie dazu da ist, dass es Politiker besonders leicht haben sollen. Und immer wenn ich Politiker sage, meine ich Politikerin mit und ich bemühe mich auch sehr gendergerecht zu sprechen, aber das gelingt mir nicht immer, sehr zu meiner Schande, muss ich gestehen. Und dieses Gift des Misstrauens hat vor Jahrzehnten schon die Gewerkschaften, die Kirchen etc. gefragt und alle Intellektuelle und alle Gescheiterl, von denen es ja auch genug gibt, haben sich total gefreut, weil sie sich gar nicht vorstellen konnten, dass es einmal sie selbst auch betrifft. Das heißt, wir leben in einer Gesellschaft, wo fast niemand mehr irgendjemandem da oben traut oder wenn der eine große Rede hält, dass die Leute mehrheitlich klatschen und finden, das war jetzt aber endlich mal richtig gesagt und jetzt ihm nach oder ihr nach. Und das ist ein Problem in einer Stimmungsgesellschaft und das Wort Stimmung ist extrem wichtig in diesem Zusammenhang, weil Stimmungen der große Raunen, Gefühlsstoff, der in unserer Gesellschaft ist, besteht. Es sind nicht der Streit um Fakten oder sowas, es sind die Stimmungen. Und Stimmungen sind das große Produkt einer Logik der Digitalisierung. Wir alle haben unsere Handys, wir alle klicken uns durch die Newsseite, sind auf TikTok, auf WhatsApp, Twitter, das jetzt X heißt, Facebook und wie sie alle heißen. Und dort, wo wir uns wirklich engagieren, sind wir emotional engagiert. Kaum jemand sucht dort den Leitartikel der Washington Post oder der New York Times, der Standard oder der Presse oder von welchem Medium auch immer, sondern sucht nach emotionalen Aufregern, die einen entweder positiv oder negativ berühren. Das heißt, das Geschäftsmodell der Digitalisierung ist Emotionalisierung. Und nachdem wir alle Menschen sind, ist die Emotionalisierung meistens negativ. Und nur in ganz wenigen Ausnahmefällen, über die wir uns aber dann sehr freuen, wenn Hilfsaktionen Spenden organisieren, zu 80% ist es negativ. Und daraus kann man ein Geschäftsmodell machen, wie es die Digitalkonzerne machen, daraus kann man aber auch ein politisches Geschäft oder ein publizistisches Geschäft machen. Parteien, die heute erfolgreich sind, emotionalisieren. Das ist gut, weil das fordert, das schafft Loyalität, das führt zu Spenden, das führt dazu, dass junge und ältere Menschen sich auf die Straße stellen und für diese Partei oder für das andere laufen und rennen. Es führt aber dazu, dass das nimmt man miteinander in ein Gespräch eingetreten wird. Das heißt, ein Gespräch hat die Eigenschaft, dass man in eine Diskussion hineingeht mit der Hypothese, und das ist eine wirkliche Zumutung, dass möglicherweise der andere Recht haben könnte. Und wer gerne diskutiert am Stammtisch zu Hause, in der Schule oder im Büro oder in den Medien, wird erkennen, dass es nur noch um Überwältigung oder Überzeugung der anderen Meinung geht, aber nicht in den seltensten Fällen quasi um ein Kreisen um die Fakten, den Austausch von sachlichen Argumenten und dann um eine Konsensbildung. Und Konsens ist so ein Schlüsselwort in diesem Zusammenhang, weil eine Gesellschaft, die sich Demokratie nennt, ist auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass wir Konsens zustande bringen. Das wird nicht immer 90% sein oder 80% sein, manchmal reichen auch 51%. Und tatsächlich ist das der Trend, es wird immer öfter die kleinste notwendige Mehrheit quasi zur Durchsetzung von Entscheidungen getroffen. Und das führt dazu, dass die unterlegen sind, weil sie auch gerade, weil sie emotional engagiert sind, um ihre Zukunft fürchten. Wenn bei jeder Wahl, und wir kennen das aus Amerika, wir haben das schon in Österreich gesehen, Sie erinnern sich an die Bundespräsidentenwahlen, manchmal sogar bei Landeshauptmannwahlen, ganz sicher bei den nächsten Nationalratswahlen, wird es wieder um die Zukunft dieses Landes gehen. Die Kräfte des Lichts kämpfen gegen die Kräfte der Finsternis. Und wehe und wehe, und was passiert, wenn das so inszeniert wird? Die verlieren, für die wird es fast unmöglich, ihre Niederlage zu akzeptieren. Die gewinnen, freuen sich. Die Kernidee von Demokratie ist aber, und die Voraussetzung, dass die Minderheit ihre Niederlage akzeptieren kann, weil sie weiß, dass sie bei den nächsten Wahlen wieder eine faire Chance hat, zur Mehrheit zu werden. Das ist aber unzumutbar quasi, dieser Gedankengang. Es ist natürlich zumutbar in der Praxis, aber in der Inszenierung von Politik. Und dass, wenn Wahlen zu einer Entscheidungsschlacht hochgechäst werden über die Zukunft, sei es, dass der Klimawandel nicht mehr bekämpft wird, die Apokalypse droht, dass Umvolkung droht, weil die Zuwanderung nicht beschränkt wird, oder dass quasi der Rechtsstaat abgebaut wird, von allen Bereichen, kann man jeden herausnehmen, wenn immer das Ganze, das große Ganze, das Glück einer Gesellschaft auf dem Spiel steht, nur weil lächerliche Nationalratswahlen vor der Tür stehen oder ein neuer Bundespräsident gewählt wird, der in normalen Zeiten eh nichts zu sagen hat, dann ist etwas nicht normal. Und diese Ideen haben mich umgetrieben, das Buch zu schreiben. Und ich habe versucht, ein paar Antworten, zuerst mal eine Analyse zu schreiben und dann ein paar Antworten zu finden. Aber ich fände es dann spannender, die Antworten quasi in der Diskussion mit Ihnen zu entwickeln. Herzlichen Dank. Und ich sehe Sie ohne Brille deutlich besser.
Ja gut, meine Damen und Herren, nach diesem kurzen Impulsvortrag könnte man jetzt in einem nächsten Schritt vielleicht dazu übergehen, die Inhalte des Buches über Fragen, über einen Dialog kurz zu umreißen, bevor wir dann ins Publikum gehen, wenn Sie einverstanden sind.
Gerne.
Herr Hämmerle, Sie beginnen Ihr Buch, es heißt ja die unreife Republik, mit einem kurzen Rückblick auf die Vergangenheit, die KK-Monarchie, die gekennzeichnet war mit einer Mischung aus Despotismus und gemildert durch Schlamperei.
Zitat von Viktor Adler.
Genau. Das ewige Mittelmaß, einerseits ungeheures Potenzial an Wissenschaft, an genialen Köpfen. Auf der anderen Seite aber ein ganz starkes Misstrauen gegen eben genau diese Fähigkeiten. Das sich einrichten in einer Art von Gemütlichkeit und später auch einer Nostalgie. Mit dem Ergebnis, dass man die Zeichen der Zeit eigentlich vollkommen versäumt und in eine große Katastrophe, wie eben den Ersten Weltkrieg, die ganzen Krisen anschließend schlittert. Wie sehen Sie diese Diagnose, dieses Altösterreich jetzt in Verhältnis auf das heutige Österreich? Glauben Sie, dass also genau dieses Verhältnis, merkwürdige Verhältnis zwischen Talent, Fähigkeit, Potenzial und aber der Unfähigkeit, dieses Potenzial wirklich zu nutzen, eben auch diese Diagnose bis und bis gerade auch auf den heutigen Zustand zutrifft?
Also ich glaube wirklich, es gibt einen roten Faden, der sich durch die österreichische Geschichte zieht. Das ist stark kulturell, soziologisch, historisch geprägt. Wenn man durch österreichische Städte geht und spaziert, sieht man überall den Barock. Barock ist die urösterreichische Form der Ästhetik. Und wenn man weiß, dass wir mal zu 100% katholisch waren, dann quasi zu 95% protestantisch und dann wieder zu 95% katholisch wurden, dann sieht man, dass es eine gewisse Flexibilität gibt. Und das Barock war eben die Ästhetik der Gegenreformation und mit Gold überladen, prächtig, eine Überwältigungskunst in Wirklichkeit. Brillant anzuschauen und davon profitieren wir bis heute. Es hat dazu geführt, dass wir auch unsere Konflikte wie Barock quasi austragen. Deswegen ist Österreich so ein Theaterland. Deswegen, wir sind ja ein Land der Übertreibungskünstler. Ein Karl Kraus, ein Nestroy, ein Thomas Bernhard, ein Elfriede Jelinek, wären nie möglich in einem protestantischen Land. Diese unbändige Wut, dieser Zorn auf die Zustände, diese Vernichtung, Herabwürdigung, Beschimpfung, Peter Hanke, ist ein urösterreichisches Kennzeichen. Also wir haben es geschafft, aus den Schwächen unseres Staates Weltliteratur zu machen. Das muss uns einer mal nachmachen. Das hat aber auch einen ernsten Hintergrund, nämlich dieses Pendeln von Schludrigkeit, aber auch absoluter, jetzt in der Geschichte, absoluter Brutalität. Es ist in der Geschichte relativ untergegangen, dass Österreich-Ungarn, sprich die Monarchien 1849, Venedig brutal bombardiert hat. Das war so ziemlich das letzte Mal, dass wir militärisch innovativ waren. Wir haben nämlich extra Ballonbomben erfunden, um dieses Weltjuwel, weil dort noch die Revolutionäre der bürgerlichen Revolution das Sagen hatten, haben wir die militärisch Unfähigen der letzten 200 Jahre Bomben über Venedig niederregeln lassen. Und wann immer Österreicher durch Venedig spaziert und auf einen historisch schwachen Venezianer trifft, dann wird dort ein bisschen was noch mitschwingen gegenüber den Österreichern, obwohl wir im quasi Collio und im Rest Norditaliens extrem populär sind und der Kaiser in den Hotels hängt, der alte Kaiser. Es gab auch schon in der Monarchie so etwas wie Reichsbürger, die den Staat ganz offensiv abgelehnt haben. Das waren die Deutschnationalen damals. Ende des 19. Jahrhunderts haben die Kongresse abgehalten auf der Universität. Die gesamte deutschsprachige Elite oder ein wesentlicher Teil, sofern sie nicht jüdisch war, waren Deutschnationale, die diesen Staat, in dem sie gelebt haben, für den sie als Beamte verpflichtet waren und von dem sie ihr Gehalt bekommen haben, mit zu dieser Illoyalität verbunden waren, weil sie eigentlich das Großdeutsche Reich, quasi den Anschluss an Berlin, an Preußen haben wollten. Und unvorstellbar heute, außer quasi bei den aktuellen Reichsbürgern, die Büste des Kaisers wurde aus dem Saal getragen, wenn die einen Kongress abgehalten haben. Und der Staat war hilflos dagegen. Was ich damit sagen möchte, um auf die Frage zu kommen, die Durchsetzung einer notwendigen Autorität, sich selbst ernst zu nehmen als Staat und als Gemeinschaft, ist natürlich etwas anders, wenn ich eine Monarchie, eine nicht-demokratische Monarchie bin, wobei ich immer in Erinnerung möchte, dass die Monarchie war nicht der Völkerkerker oder sowas bis 1918, sondern mit durchaus innovativen Elementen und heute auch nicht ganz zu Unrecht ein Vorbild für die EU oder ein Modell für die EU. Sie war ein Rechtsstaat, aber keine Demokratie. Und sie ist daran gescheitert, ihren rechtsstaatlichen Impuls quasi in ihrem eigenen Staat durchzusetzen. Und das hat die Bürger quasi extrem hilflos machen lassen, weil sie sich nie sicher sein konnten, was für einem Staat stehe ich jetzt gegenüber? Einem schlampigen Staat, der die Zensur nicht so ernst nimmt, weil, kurzer Exkurs, Wiener Zeitung war die einzige Zeitung im deutschsprachigen Raum, die Erklärung der Menschenrechte 1789 quasi im vollen Wortlaut abgedruckt hat. Die Zeitung des Hofes. Ja? Warum? Weil den Hof nur die ersten paar Seiten interessiert haben und die Zensoren nie die internationale Politik gelesen haben. Denen ist nur darum gegangen, um was ist in Wien passiert und was hat die Zeitung über Wiener Innenpolitik geschrieben oder irgendwelche Tumulte. Was über andere Länder berichtet wurde, hat typisch Österreich in Wien noch nie jemanden interessiert. Deswegen ausgerechnet in der amtlichen Publikation ist die Erklärung der Menschenrechte vom ersten bis zum letzten Artikel eröffnet worden. Oder aber der Staat ist als Polizeistaat, siehe Metternich, brutal gegen Pressefreiheit, gegen Versammlungsfreiheit, gegen Meinungsfreiheit vorgegangen. Und wenn man nicht weiß, wie die Autoritäten reagieren, macht einen es dem extrem verunsichert, weil es ein Glücksspiel ist. Geht man ins Gefängnis oder kriegt man Audienz beim Kaiser? Und das prägt, glaube ich, das Verhältnis der Österreicher bis heute zu ihrem Staat. Aber nach 1945, glaube ich, ist dieser...
Aber kann man dann nicht, wenn man denn in die Erste Republik weitergeht, dann zeigt sich ja dieses gespannte Verhältnis zum Staat Österreich anders. Nach dem Zusammenbruch der Monarchie glauben nämlich wahrscheinlich eine Mehrheit der Österreicher, dass dieser Staat, diese Republik Österreich, was übrig geblieben ist von der Monarchie, dieser Rest Österreich gar nicht überlebensfähig sei und deswegen eigentlich in der Bevölkerung geringe Legitimation eigentlich hat. Nicht?
Dieser Staat wurde zweimal nie von den Bürgern gegründet, ja, weder 1918 noch 1945, sondern jeweils von den Ländern und von den Parteien. Und beides Mal war das auch die Erfolgs- oder der Misserfolgsfaktor. Die Erste Republik hat nie einen Konsens finden können. Und wie quasi die ärgsten wirtschaftlichen Schwierigkeiten überwunden waren, ist die Weltwirtschaftskrise gekommen. Und dann ist es in einem Chaos geendet und am absoluten Misstrauen wiederum der Parteien gegeneinander. Jeder hat dem anderen, und das ist etwas, das wir heute bis heute rhetorisch machen, jeder hat dem anderen das absolut Ärgste unterstellt. Das heißt, wenn die das Sagen haben, schaffen sie quasi mein Österreich ab. Und wenn die anderen das Sagen haben, schaffen die unser Österreich ab. Das heißt, es ging um alles in diesem Staat mit vorgeblich demokratischen Mitteln. In Wirklichkeit war es ein fortgesetzter und am Schluss ein tatsächlicher Bürgerkrieg, auch wenn er nur wenige Tage gegangen hat und dann am Schluss zu einer Diktatur wurde. Mhm. Und das war eigentlich die Tragödie, dass zu viel auf dem Spiel gestanden ist. In einer Demokratie ist es, glaube ich, eine der wichtigsten Dinge, dass wir die einfachen, und das meine ich überhaupt nicht despektierlich, die ganz normalen Menschen nicht überfordern. Es gibt ein paar hundert oder ein paar tausend Politik-Nerds, die meisten davon engagieren sich in der Politik und der Rest geistern in den Medien herum und die denken und tun und leben Politik, weil sie das einfach unglaublich fasziniert und interessiert. 99% der Menschen in diesem Land haben noch ein anderes Leben, ein richtiges Leben zu tun. Die müssen sich um ihre Jobs kümmern, die müssen sich um ihre Familie kümmern, die müssen schauen, wie sie die Schulden bezahlen, die wollen ihre Lebensträume erfüllen, die haben Stress mit der Partner, mit der Partnerin und. Und die beschäftigen sich nicht Tag und Nacht mit Politik. Und das gilt auch für die Zeit von Wahlen. Ja? Und eine Politik oder eine Demokratie darf deswegen ihre Bürgerinnen und Bürger nicht überfordern, weder quasi was die Komplexität der Fragestellungen angeht, noch quasi emotional, dass man ihnen einredet, jetzt geht's, wenn die anderen gewinnen, steht deine Zukunft auf dem Spiel. Wenn die anderen gewinnen, muss ich auswandern. Wenn die anderen gewinnen, habe ich keine Lebenschance mehr in diesem Land. Und verfolgen Sie den politischen Diskurs, wir bewegen uns in diese Richtung wieder. Und das ist fatal.
Ja, da können wir vielleicht nochmal anknüpfen, historisch. Also nach der Katastrophe des Austrofaschismus, Nationalsozialismus, seit der Weltkrieg, völliger Zusammenbruch und dann eben die Wiederaufbauphase und diese Phase dieser Konsens, ganz starken Konsenspolitik, also der Wille dieser zwei Parteien, der Sozialdemokraten und der christlich-sozialen ÖVP, diese Gräben aus der Geschichte zu überwinden und gemeinsam diesen Staat wieder aufzubauen. Es entsteht dann ein System mit der Sozialpartnerschaft, wo gewissermaßen sämtliche Funktionen und ökonomischen Bereiche durch Institutionen wie Kammern und so weiter zwischen diesen Parteien aufgeteilt werden. Und das entpuppt sich ja tatsächlich als Erfolgskonzept bis in die 70er Jahre, kann man sagen. Und in den 80er Jahren bricht es langsam auf. Und jetzt, heute, haben wir doch wieder einen Zustand, der eben, wie Sie gesagt haben, erinnert vielleicht an die 20er, 30er Jahre. Also diese, nur mit dem Unterschied, dass die Parteien nicht mehr die Bedeutung haben, die sie damals hatten, aber jedenfalls doch insofern, als dass jede Partei der anderen überhaupt keinen Erfolg mehr gönnt. Also dass da überhaupt, man scheint es, eine Konsensbasis nahezu verschwunden ist. Mhm. Würden Sie dem zustimmen?
Jein mit der Differenzierung. Mhm. Also ich glaube ja nicht, weil es gibt zwei Erzählungen von Österreich. Die eine Erzählung von Österreich ist, dieses Land ist unreformierbar, weil es die Bundesländer gibt, weil es die Kammern gibt, die sich gegen jede nachhaltige Reform verweigern und. Mhm. Und die zweite Erzählung von Österreich ist, wir stehen vor der neuen oder nächsten autoritären Versuchung, Ungarn. Ja, wir sind am Weg, zu einem neuen oder zu einem zweiten Ungarn zu werden. ich habe die Hypothese, dass weder die eine noch die andere Erzählung richtig stimmt. Der Satz von Leo Tolstoi, mit dem Anna Karenina beginnt, stimmt, glaube ich, auch für Politik. Jede Familie, Klammer auf, jeder Staat, jede Gesellschaft, jede glückliche Gesellschaft, jede glückliche Familie ist auf ganz ähnliche Weise glücklich. Und jede unglückliche Familie, jede unglückliche Gesellschaft ist auf ganz eigene Art und Weise unglücklich. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir quasi irgendein anderes Modell in diesem Kontinent kopieren könnten. Wir sind eine ganz eigene Schöpfung. Ja, es gibt kein zweites Österreich. Deswegen werden wir auch unseren eigenen Weg ins Unglück gehen. Den werden wir uns ganz alleine zimmern. Aber wenn alle ein bisschen romantisierend zurück in die Vergangenheit der Zweiten Republik oder an die Anfänge zurückdenken, darf man nicht vergessen, 1945 bis eigentlich bis in die 70er Jahre hinein war keine autoritäre Demokratie, aber eine von Autoritäten geführte Demokratie. Die Leute unten waren immer noch quasi, ein Schwarzer hätte nie einen Roten gewählt und ein Roter hätte nie die Schwarzen gewählt. Das heißt, 95% der Wähler wussten von vornherein, wen sie wählen. Und das, was über Sieg oder Niederlage entschieden hat, waren 5% Wechselwähler. Oder die in Vorarlberg, die nicht rechtzeitig aufgestanden sind, zum Wählen zu gehen, weil ja da die Wahllokale früh schließen. Also eine minimale Marge hat darüber entschieden, wer bei Wahlen Nummer 1 oder Nummer 2 war. Aber kein Wechsel zwischen den Parteien. Und der Konsens war nur bei den Spitzen oben. Die haben sich zum Heuring gesetzt oder hinter verschlossenen Türen, haben sich irgendwas ausgemacht und haben dann dekretiert, und so machen wir es jetzt. Und weil die Gesellschaft aber von oben bis unten quasi durch die Parteien, blödes Fremdwort, kolonialisiert war, also quasi bis in die, vom Pfarrgemeinderat über die Gewerkschaftsorganisation, die Konsummitarbeiterin bis zum Bauernbund oder was auch immer, sind diese Entscheidungen durchgetragen und mitgetragen worden. Und die sind auch nicht in Frage gestellt worden. Ein Traumland für jeden Politiker. Man macht sich was aus und niemand reißt die Goschen auf und sagt, wieso? Ja? Oder könnte man nicht ganz anders machen? Das waren glückliche Zeiten für Politiker, aber sie hatten auch quasi eine enorme Last zu tragen, nämlich ein Land von den Trümmern auf, und es ist unvorstellbar, wie dieses Land ausgeschaut hat, von Grund auf neu zu denken und neu aufzubauen. Und das war ziemlich erfolgreich. Und jetzt gibt es niemanden mehr da oben, dem die Leute Daumen mal Pi vertrauen. Und wenn der sagt, so machen wir es, nicht 100.000 Stimmen heben, wieso können wir nicht und sollte man nicht in die ganz andere Richtung gehen. Wie gesagt, ein enormer demokratischer Fortschritt, aber es macht uns extrem schwer zu regieren, und eine Gesellschaft ohne eine Vertrauensbasis in Institutionen, in Akteure, und dazu gehören auch Parteien, weil immer extrem schlecht über Parteien geredet wird und zu 95% auch zu Recht. Das Problem ist nur, es gibt keine andere Institution oder noch keine andere. Wir haben noch nichts Besseres gefunden, wie wir uns quasi organisieren können, um Demokratie, dass sie funktioniert. Das heißt, in einer parlamentarischen Demokratie, und das ist, glaube ich, nicht ganz die schlechteste Form, braucht es einen Intermediator, dem wir unsere Stimme geben können und der dann im Parlament sitzt, und die sollten halbwegs organisiert sein, weil ein Parlament mit 183 Egomanen und Ich-AGs wird wahrscheinlich auch nicht besser sein.
Das heißt, wenn ich einwerfen darf kurz, es braucht also dann auch Parteien?
Also wo gibt es keine? Parlamentarische
Demokratie nur, wenn es auch Parteien gibt?
Oder etwas Parteiähnliches?
Ja.
Ich glaube, ja. Ich kenne, und parlamentarische Demokratien können natürlich auch an den Parteien zugrunde gehen. Ja? Aber ich glaube, dass sie notwendig sind. Ob es diese Parteien sein müssen. Österreich ist in ganz wenigen Bereichen wirklich liberal. Aber wo wir wirklich liberales Regime haben, ist im Parteiengesetz. Jeder von Ihnen kann eine eigene Partei gründen. Alles, was Sie dazu machen müssen, ist, 4 Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu finden. Der eine muss der Chef sein, der andere muss der Stellvertreter sein, der andere muss der Kassier sein und der andere muss der Schriftprüfer sein. Mehr brauchen Sie nicht. Und Sie können quasi Statuten, die können sogar vom Netz runterladen, und Sie können eine Partei gründen. Es gibt in Österreich weit über 1.000 angemeldete Parteien. Also das, und dann können Sie schon zu Wahlen antreten. That's it. Also keine Hürde, nichts, nada. Das heißt, eine unglaublich liberale Geschichte. Der Schmäh ist dann halt, in die Vertretungskörper hineinzukommen. Ja, da gibt es eine Hürde. Ja, weil das Geld kriegen nur die, die es hineinschaffen. Und ohne Geld, und nachdem wir irgendwie es geschafft haben, dass jede Spende für politische Parteien zu einem Akt der Korruption erklärt wurde, werden es neue Parteien auch extrem schwer haben, privates Geld aufzutreiben. Und deswegen ist natürlich die Startchancen für neue Bewegungen extrem eingeschränkt, weil von wem sollen die finanziert werden, wenn nicht von den Menschen, die es sich leisten können in dem Land. Aber das haben wir uns ziemlich erschwert. Also ich glaube, da haben wir ein paar falsche Entscheidungen getroffen, aber sehen ein paar andere anders.
Sie kommen ja von den Medien und ein Kapitel in Ihrem Buch beschäftigt sich auch mit dem Verhältnis von Politik und Medien. Und da möchte ich Sie fragen, bezogen auf den Zustand Österreichs, auffallend ist ja dieser ganz enorme Filz zwischen Parteien und Medien über Parteiförderungen, verdeckte, also diese ganzen Anzeigengeschichten und so weiter. Und teilweise auch diese Abhängigkeit der Politik von Boulevard, Tatsache, dass Parteien tatsächlich fast, kann man sagen, Deals mit Boulevardmedien eingegangen sind. Das fängt mit Freimann schon an und geht dann bis heute weiter, sodass man insgesamt fast die Diagnose zur Diagnose kommen könnte, dass sich im Falle Österreichs um eine Art Boulevard-Demokratie handelt. Würden Sie dem zustimmen? Also eine Demokratie, die einfach ganz stark in der Hand des Boulevards ist. Also nicht, und die Qualität, sogenannten Qualitätsmedien eben nur Medien, eben nur eine ganz geringe Wirkung eigentlich haben.
Dem würde ich teilweise zustimmen. Paradoxe Situation. Ich glaube, die Situation aktuell in den Medien aus vielerlei Gründen ist nicht gut. Witzigerweise war sie früher nie besser. Wir vergessen zu sehr, wie die Beginne der Medienlandschaft nach 1945 ausgeschaut haben. Eine ausschließlich von Parteien bestimmte Medien, also ein paar Besatzungsmächte Medien und dann quasi Parteimedien. Und kennt irgendwer noch den Namen Franz Ola? Eins der gefährlichsten Mann Österreichs. Gewerkschaftsführer, handfest, illegaler Sozialist in der Zwischenkriegszeit, KZ, danach Verbindungsmann des CIA in Österreich, die auch Waffenlager angelegt haben, falls ein kommunistischer Putsch kommen sollte, was in den 50er Jahren nicht völlig undenkbar war, also extrem bunte Figur, dann Innenminister in der Großen Koalition und ihm wird nachgesagt, dass er quasi über jeden politischen Gegner ein Mörderdossier hatte, wo all seine Sünden drinnen gestanden sind. Und der hat sich dann mit seiner eigenen Partei überworfen, weil er Gewerkschaftsgelder nicht ganz astrein quasi dazu hergegeben hat, dass der noch damals junge Hans Dichand die Kronenzeitung gründen konnte. Deswegen ist er dann auch quasi angeklagt worden oder aus der Partei geworfen worden. Und wissen Sie, was da die offizielle Erklärung für den Parteiausschluss von Franz Ola aus der Sozialdemokratie war? Er hat dem Klassenfeind ein Interview gegeben. Weil damals war es so, ein SPÖ-Politiker gibt ausschließlich entweder dem ORF ein Interview oder der Arbeiterzeitung. Aber sicher nicht der Presse, also der Presse. Und Franz Ola hat der Presse ein Interview gegeben und das war die offizielle Begründung für den Parteiausschluss. So ist auch Österreich. Ja. Und das ist natürlich ganz lange gegangen und ab den 70er Jahren ist dieses Geschäft, hat sich die Gesellschaft einfach verändert und an den 80er Jahren sind diese Parteimedien nach und nach eingegangen und es haben sich neue Medien gegründet, teilweise gute, teilweise extrem schlechte, täglich alles, nicht zu reden von Österreich, aber auch ein Standard. Anfang der 70er Jahre ein Profil und. Ich glaube auch, dass die Unterscheidung Qualitätsmedien, Boulevardmedien es sich zu einfach macht. Wenn ich vorher gesagt habe, dass die Menschen ein richtiges Leben haben oder hoffentlich ein richtiges Leben haben und davon 95%, heißt das auch, dass politische Inhalte in einer Art und Weise kommuniziert und quasi aufbereitet werden müssen, wo ich kein Profi sein muss. Nichts ist einfacher, wie eine komplizierte Geschichte in extrem komplizierten Sätzen auf ellenlangen Texten auszuwalzen. Nichts ist schwieriger und herausfordernder für einen Journalisten, als komplizierte Sachverhalte und Themen kurz, knackig und bündig quasi zusammenzufassen, dass es jeder normal gebildete Mensch versteht und, das ist der zentrale Satz, bitte dreimal unterstreichen, ohne zu manipulieren. Und jedes Medium, das diesem Anspruch gerecht wird, ist aus meiner Sicht ein Qualitätsmedium, egal ob es auf kurze Sätze mit einfacher Sprache setzt oder um viele Bilder oder auf elendslange Texte um viele Fremdwörter. Es geht immer darum, nicht zu manipulieren. Journalismus hat genau einen Job, den Menschen alles Mögliche in die Hand zu geben oder in den Kopf, von mir aus auch in den Mund, um sich selbst eine eigene Meinung bilden zu können zu den Themen der Zeit. Nicht zu manipulieren. Alle wesentlichen Informationen von allen Perspektiven rundherum, die berühmten 360 Grad, und nicht quasi, dass zwischen den Zeilen immer die Meinung des Redakteurs durchscheint. Nichts ist Ärger, ich glaube, nichts geht den Menschen auch mehr auf den Geist und nichts ist schlechterer Journalismus, als zu manipulieren. Und das ist meiner Meinung nach die einzige kategorische Unterscheidung zwischen gutem und schlechtem Journalismus. Deswegen, ich glaube, dass in jeder Massendemokratie, und ich meine das überhaupt nicht negativ, wir sind eine Massendemokratie, warum? Weil wir einander nicht alle kennen. Ja? Weder die Politiker, die Wählerinnen, noch die Wählerinnen und Wähler, die Politiker. Das heißt, wir sind eine Massendemokratie und sind auf Massenmedien angewiesen. Und das heißt, die Qualität einer Massendemokratie ist auf Gedeih und Verderb auf die Qualität ihrer Massenmedien angewiesen. Wenn die gut sind, dazu zählt natürlich auch der ORF, dazu zählt auch eine kleine Zeitung, die zweitgrößte Zeitung in diesem Land ist, aber auch Krone, Österreich und wie sie alle heißen. Und da haben wir ein paar Problemfälle und das ist unser Problem.
Wie sehen Sie den ganzen Strukturwechsel jetzt mit Digitalisierung und mit künstlicher Intelligenz, der ja auf die Medien ganz besonders auch einwirkt? Haben die Medien, wie wir sie bis jetzt kennen, überhaupt noch eine Zukunft, Ihrer Ansicht nach? Und wie wird die aussehen?
Es ist ein grundsätzliches Problem, über 50-Jährige zu den Spezifika der Digitalisierung zu befragen. Meine Tochter würde sagen, redest schon wieder über das, was du nicht verstehst. Und sie hat in einer gewissen Weise nicht Unrecht. Weil die Dynamik dieser Entwicklung, in der wir uns jetzt befinden, und es war schon Social Media ein Wahnsinn, aber jetzt kommt noch was viel Größeres. Jetzt kommt Artificial Intelligence. Und es wird das Spiel, wie wir kommunizieren, wie wir Informationen weitergeben, wie wir Informationen bekommen, was das für Information sein wird, von Grund auf revolutionieren. Und kommt jetzt keiner daher, ja, das muss man halt regulieren und da muss die EU was beschließen und Gesetze machen. Das Zeug, die Katze ist aus dem Sack, der Geist ist aus der Pandora-Büchse, whatever. Der Mensch macht, welche technischen Möglichkeiten er macht. Ja, und wenn es wir nicht machen, die Europäer, dann wird irgendwer in den USA oder in China oder in Russland oder in Afrika sitzen und wir werden das nutzen. Das heißt, da kommt etwas auf uns zu und wir haben als Gesellschaft schon im Umgang mit Social Media versagt. Ja? Etwas, was eigentlich brillant ist. Jeder Mensch, jeder, der hier drinnen sitzt, kann Medium sein. Noch viel mehr, wie es Watzlawick in den 50er Jahren gesagt hat. Er hat ein Megafon, er hat ein Fernsehstudio, ein volles Medienzentrum in der Sakko-Taschen oder in der Handtaschen mit dem Mobilephone. Und er kann die ganze Welt damit bespielen, jeder Einzelne. Und er muss nichts wissen, quasi technologisch, oder er kann sich selber beibringen, oder er lernt es quasi mit der Muttermilch auf. Und das könnte er, und die Idee dahinter war ja, das wird Menschen eine Stimme geben, die bis jetzt nicht gehört wurden. Und heute müssen wir sagen, ja, es war gut, dass wir sie nicht gehört haben. Ja? Und es sind Gefühlsexplosionsmaschinen da drinnen. Ja? Ich weiß nicht, wer jemals einen Shitstorm über sich ergehen lassen hat müssen. Und sei es nur im kleinen, privaten Bereich. Das kann eine wirklich psychische Belastung sein. Ja? Die Psychiater, Psychologen und wer auch immer werden sich über Arbeit in den kommenden Jahrzehnten nicht sorgen müssen. Wir produzieren Stresssituationen, Hilflosigkeit, Ängste, Panik, Drucksituationen ohne jede Notwendigkeit, nur durch unsere Art, wie wir kommunizieren. Und wir haben das schon nicht gecheckt. Und jetzt kommt noch was viel, viel Größeres. Und ich habe keine Ahnung, wohin das führt. Es kann auch zu vielen Verbesserungen führen. Also Digitalisierung, Technologie ist ja grundsätzlich etwas Positives. Wenn wir die Probleme, die wir haben, lösen wollen, wird es nur über technische Lösungen gehen und nicht über Verzicht oder Regress oder was auch immer, sondern nur über Technologie. Aber diese Technologie ist halt ambivalent. Und bis jetzt haben wir es noch nie geschafft, quasi als Gesellschaften, als Gemeinschaften quasi vorrangig die positiven Aspekte zu nutzen und die negativen klein zu halten, sondern im Prinzip sind die negativen, die dystopischen Aspekte dieser Technologien riesengroß geworden. Und jetzt haben wir eine neue Chance mit AI und man soll ja die Hoffnung nie aufgeben, aber ich wäre ja nicht so optimistisch. Und trotzdem wird es viele Dinge auch verbessern. Also man darf sich das nicht gründen, im medizinischen Bereich, in Analysefähigkeiten und. Aber es steigt einfach die Möglichkeiten zur Manipulation unendlich. Und wir haben heute das Problem, wir kennen junge Leute, die von zu Hause aus nicht mehr wissen, was eine Zeitung ist oder sowas. Ist es jetzt Journalismus oder ist es Propaganda? Ist es Journalismus, der mir Informationen aufbereiten will, guten Gewissens, oder ist das PR, Public Relations, Manipulation? Wie erkennt man das? Früher hat man gesagt, okay, ist es in einer Zeitung, wird Journalismus sein, Daumen mal Pi. Hat auch nicht immer gestimmt, aber es war noch irgendwie ein Rahmen, an dem man es erkennt. Aber diesen Rahmen wird es möglicherweise in absehbarer Zeit nicht mehr oder nicht mehr in dieser Dichte geben. Das heißt, woran erkennen jetzt aufwachsende Generationen, ist es Journalismus oder ist es manipulierte Information, gesteuerte Information. Das klingt total banal, ist aber extrem kompliziert festzumachen, weil woran mache ich Journalismus fest? Das kann ich hinterher sagen, aber nicht vorher. Und wenn nie jemand quasi gelernt hat, mit Informationen umzugehen, überprüfen, ob das wahr ist, also ein Gefühl dafür zu entwickeln, was wahr, was falsch, was plausibel ist, was unplausibel ist, dann fehlt vielleicht ein Instinkt oder sowas, so wie junge Generationen mit Smartphones schon ganz anders umgehen und wir mit, quasi digitale Analphabeten sind. Und das wird die Frage sein. Und wir haben vorher kurz ein bisschen geplaudert, wird Schrift, Text überhaupt die primäre Form von Informationsweitergabe sein? Ich würde mal sagen, Bild und Audio wird massiv nach vorgehen. Und was heißt das für eine Gesellschaft, die verlernt, lange Texte zu lesen? Ich meine, eine kleine Elite wird das immer machen. Und ich glaube auch, dass Literatur immer blühen wird. Aber der primäre Kanal der Nachrichtenweitergabe wird wahrscheinlich in Bildform sein. Hieroglyphen. Zurück zu vor 3000 Jahren. Hat auch funktioniert. Ja? Aber spannend. Ich habe keine Antworten auf das. Ich stehe mit Staunen vor dieser Entwicklung und versuche sie für mich herunterzubrechen. Also da müssten Sie an 30-jährigen Jüngeren fragen.
Okay. Dann vielleicht zum Abschluss meine letzte Frage, bevor wir dann die Diskussion öffnen. Die unreife Republik heißt Ihr Buch. Was wäre dann die reife Republik? Beziehungsweise was schlagen Sie für Auswege aus den von Ihnen, Ihnen diagnostizierten Krise vor?
Es ist ja ein ambivalenter Titel. Unreif hat ja die Chance, reif zu werden, und Reife hat dann das Problem, faul zu werden. Also wenn man jetzt im biologischen, im Zyklus des normalen biologischen Verfalls gehen. Ich habe es aber eigentlich positiv gemeint. Ja? Ich glaube, dass es nicht so viel braucht. Das ist ja die Dinge, die einen narrisch machen an Österreich. Dass die Probleme managebar wären, die Herausforderungen, eben weil so viel Potenzial da ist. Ja? Und es wird ja auch viel zu wenig, ich meine, wir alle reden über Migrationsprobleme, ja aber wenn man weiß, dass wir in den letzten 10, 15 Jahren
1 Million Menschen Daumen mal Pi relativ erfolgreich integriert haben, ohne dass Vorstädte brennen, ohne dass Autos anzündet werden, ohne dass quasi es No-Go-Areas in den großen Städten, sprich Wien, gäbe, ja? Dann ist es eine Leistung dieser Gesellschaft. Und das wiederum, das ist keine politische Leistung, das ist eine gesamtgesellschaftliche Leistung. Von jedem Lehrer, von jeder Klassengemeinschaft, von jeder Gemeinde, die ein paar Familien aufgenommen hat und. Und natürlich gibt es Probleme. Nona nicht. 1 Million Menschen sind gekommen und nicht die Bestgebildeten. Ja? Und das haben wir, und das ist ein enormer Prozentsatz. Ja? Und das ist eine der Ironien und Tragödien dieser Gesellschaft, dass wir immer als die Xenophoben, die Fremdenfeindlichen dastehen. Und kaum ein Land in diesem Europa hat so viele Menschen so erfolgreich integriert. Also witzig, ein großes Versagen auch des Journalismus, das nicht ganz anders aufzubereiten, sondern ausschließlich aus dieser Negation und Negativität heraus. Ja? Sobald irgendeine NGO schreit Rassisten, schreiben wir, sie sagen Rassisten. Ja? Ich verstehe jeden Österreicher, der sagt, das geht mir wahnsinnig auf den Geist, dass ich permanent als Rassist oder Rassistin bezeichnet werde. Hier funktioniert es deutlich besser als in 90% der anderen europäischen Staaten, wenn die denn überhaupt Menschen aufgenommen haben. Ja? Das macht ja längst nicht jeder Staat. Also die Probleme sind managebar, ja? Auch weil wir diesem Staat enorm viel Geld zur Verfügung stellen als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Ja? Wer gar nicht so viel verdient, legt jeden zweiten Euro, den er verdient, in die Gemeinschaftskasse hinein. Ja? Also Geld ist auch eigentlich zur Genüge da. Und jetzt spüren wir zum ersten Mal, dass die Systeme, auf die wir Wert legen, Gesundheit, Pflege, Kinderbetreuung, zu einer Art Belastungsgrenze gekommen sind. Aber auch das ist managebar. Ja? Man braucht Systeme, man muss Bestehendes verändern, weiterentwickeln, kreativ denken. Und ich glaube aber, dass schon die Menschen quasi ein bisschen ihren Mindset verändern müssen. Selbst die Verantwortung, die sie als Bürgerinnen und Bürger tragen. Ja? Weil, wie gesagt, niemand kann sich die Hände in Unschuld waschen. Es ist super einfach, in der ersten Reihe fußfrei zu sitzen und zu applaudieren oder zu schimpfen. Aber es betrifft einen ja eh selber. Also sollte man die politischen Entscheidungen, die man trifft, oder die gesamtgesellschaftlich relevanten Entscheidungen mit Bedacht und gut durchdacht reif treffen. Und wie gesagt, der Staat hat genug Geld. Wenn es irgendwann einmal zu wenig sein sollte, gibt ja ein paar Menschen, die sagen, er braucht jetzt schon mehr, kann man ja darüber diskutieren. Ja? Aber die Probleme sind, glaube ich, machbar in einem Land mit 9 Millionen Menschen, wo auch die Unmittelbarkeit des Gesprächs theoretisch noch möglich ist. Ja. Und wenn alle Personen, inklusive der Politik, den Medien und die Bürger, ihre Aufgaben ernst nehmen, dann hat Österreich, glaube ich, alle Chancen, auch weiterhin ein extrem wohlhabendes, extrem sicheres, extrem erfolgreiches Land zu sein.
Danke. Ja, dann öffnen wir jetzt die Diskussion. Zunächst bitte an der Technik des Landes. Ja, danke schon. Ja, bitte, meine Damen und Herren. Um Wortmeldungen, Fragen an Herrn Hämmerle. Nicht so viele auf einmal.
Die Killerfrage. Danke, King. Man kann es sich einfach machen. Man kann jetzt rufen, der Staat muss was machen, also eine Förderung ausschütten, zum Beispiel. Oder man kann sagen, da muss die Schule was tun. Ja? Beides vielleicht nicht falsch, aber es wird schon auf die Eltern ankommen. Die sind primär mal die Ansprechpartner für ihre Kinder. Ob sie ihnen beibringen, was wichtig ist im Leben. Und ich vermute mal, oder würde die Hypothese aufstellen, dass wie man zu richtigen Informationen kommt und wie man falsche Informationen erkennt, das beginnt von den ersten Schritten des Kindes oder sobald ein Kind reden kann, beginnt das und es wird nicht einfacher mit den neuen Möglichkeiten. Aber die erste Antwort wäre, Das ist zuallererst einmal der Job der Eltern von den Basics. Und Kinder werden geprägt von dem, was daheim passiert. Wenn in einem Haushalt gelesen wird, wenn Bücher in einem Bücherschrank stand, wenn ein Medium abonniert wird, egal ob eine App oder eine Zeitung oder sowas, ob Nachrichten geschaut werden, dann erfahrt der Kind ganz automatisch, ist das wichtig oder ist das unwichtig. Und dann wird der Kind irgendwann so alt, dass er es nur auf das hört, was die Eltern sagen, und dann kommen die anderen ins Spiel, sprich Schulen, sprich eine Gesellschaft, ein Team oder sowas. Aber es beginnt, glaube ich, wie immer im Leben daheim, würde ich sagen.
Sabine, bitte.
Das ist ja doch angeschaut. Sie haben ja auch gesprochen, dass man so ein Vertrauen zum Staat haben soll. Also,
ja, so habe ich das nicht gesehen.
Es ist schon schön, wenn der Staat da was dazu tut und dass man sich nicht überlässt. Aber was ich total spannend fand, Sie haben argumentiert, dass die Parteien sich heute so verhalten, dass sie den potenziellen Wählerinnen vermitteln, die Welt geht unter, wenn wir nicht gewählen.
Ja. Wer ist schuld dann dran? Dass Wähler nur darauf reagieren, wenn man ihnen quasi die Apokalypse zeichnet.
Ja, aber Sie haben auch argumentiert, ja? dass die Politikerinnen den Wählerinnen so nach dem Mund sprechen, weil
es halt wahr ist. Ja, ja, ja. Ich habe mir ein bisschen widersprochen, ich gebe zu. Ganz kurz zum Vertrauen in den Staat. Der Staat kann nicht funktionieren, wenn wir nicht den Institutionen vertrauen. Ganz wichtig. Was ich aber nie verstehen werde, ist, dass ausgerechnet eine Gesellschaft wie Österreich, die erlebt hat, dass der Staat nicht automatisch immer ein wohlwollender Staat ist, quasi bei jedem Problem sofort nach dem Staat schreit. Also die Hypothese, dass der Staat es gut mit uns meint, ist schön und gut, aber ich finde, man sollte dem eine gewisse Grundskepsis und sei es nur aus historischem Bewusstsein heraus entgegenbringen. Ja. Und das hat was mit Machtkontrolle zu tun, gar nicht so sehr gegen die Entscheidungen oder sowas, sondern zu schauen, dass vielleicht regelmäßig nicht immer die gleichen Parteien an der Regierung sind. Oder wenn, dann funktionierende parlamentarische Kontrolle da ist. Oder so Dinge wie ein Amtsgeheimnis endlich abgeschafft wird oder Kontrollinstanzen gestärkt werden oder sowas. Also zu schauen, dass die Checks and Balances in einer Gesellschaft intakt sind und funktionieren. Weil nichts korrumpiert mehr wie Macht. Und Parteien haben genau einen Daseinszweck. Losgelöst von jeder Ideologie. Parteien, warum gründe ich eine Partei? Warum trete ich zu Wahlen an? Ich will Macht gewinnen. Und wenn ich sie habe, will ich sie erfolgreich verteidigen. Das ist der einzige Daseinszweck einer politischen Partei. Und dann beginnt es mit Differenzierung. Die einen wollen diese Inhalte, die anderen wollen die anderen Inhalte. Das ist das eine. Aber nackt und ohne Kleider sind Parteien Machterwerbsmaschinen, Roboter. Und das ist gut und richtig so, weil um in einem Staat Einfluss zu haben und zu gestalten, muss ich Wahlen gewinnen. Kannst dann überentscheiden, will ich Juniorpartner in der Koalition sein, also konzentriere mich auf ein kleines Thema, aber bin da besonders stark oder gehe auf große Mehrheiten, whatever. Das ist dann eine Geschichte. Und diese Machterwerbsmaschinen, deswegen ist es auch so wichtig, wir haben jetzt alle drüber geredet, über Projekt Ballhausplatz. Ja? Ich habe dazu ein bisschen eine differenzierte Meinung, ich hoffe, Sie verzeihen das. Projekt Ballhausplatz, was der Sebastian Kurz gemacht hat, ist grosso modo genau das Gleiche, was Christian Kern ein halbes Jahr zuvor mit Werner Faymann gemacht hat. Ja? Und zwar mit der Unterstützung der Partei. Wenn ich sage, Parteien sind Macht, Organisationsmaschinerien, impliziert das, eine Partei, die eine Person an der Spitze akzeptiert und mitträgt, mit dem sie an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die nächsten Wahlen verlieren werden, hat ein Problem. Also, ja, nona nicht. Ja, und das ist in jeder Partei genau das Gleiche. Und es ist nur das Problem, dass diese Prozesse so absolut irrational funktionieren. Ja, ich meine, es ist ein Glücksspiel, wer jetzt SPÖ-Chef geworden ist. Eigentlich hätten es drei andere werden sollen, was auch immer. Ja, und die Mächtigsten haben sich nie durchgesetzt, Ironie. Das heißt, wenn eine Partei den inneren Kompass und die Entschlossenheit, Macht zu gewinnen, um zu gestalten, verliert, dann nehmen sie die eigenen Wähler nicht mehr ernst. Weil wenn die Funktionäre und nur noch quasi um Jobs und so um die niedereren Jobs fighten und quasi irgendwelche Geschichten drehen oder sowas, aber nicht auf das große Ganze gehen, ich will Kanzlerpartei sein, hat diese Partei ein Problem. Weil sie ja ihre Wähler verrät. Die haben ja nur was davon, wenn die dann wirklich Macht haben und gestalten können nach ihrem Sinn. Deswegen finde ich es total normal, wenn sich ein Spitzenfunktionär, ein Parteiobmann oder eine Parteiobfrau nicht als potenzielle Wahlsiegerin positionieren kann, dann muss eine Partei verändern. Und dann kann es immer noch sein, dass man sagt, na, die hat nur Pech gehabt oder der hat nur Pech gehabt und dann vielleicht beim nächsten Mal. Diese Geduld kann man durchaus haben. Ja? Aber da muss man sehr davon überzeugt sein, dass es der oder die Richtige ist. Wenn man glaubt, und das auch der öffentliche Diskurs ist, die kann den Job nicht oder der kann den Job nicht, ja? Dann ist eine der Kontrollinstanzen der liberalen Demokratie, dass die Parteien ihre Spitzen verändern. Und das sollte halt demokratisch passieren. Also nach den Regeln, die sich die Partei selber gibt. Aber dass die ihre Obleute killen, jetzt in einem übertragenden Sinn, finde ich das Normalste in einer Parteiendemokratie, weil es um die Machtgewinnung geht, weil sonst ja niemandem genutzt ist, sondern am allerwenigsten den Wählerinnen und Wähler dieser Partei. Und dieses Vertrauen, das generieren Politiker ja auch dadurch, dass sie die Chance, dass die Menschen in ihnen eine Chance zur Veränderung sehen. Also eine Wählerin, ein Wähler will ja Persönlichkeiten wählen, denen sie zutraut, dass der etwas verändern kann. Und der erste Schritt dazu ist, Wahlen zu gewinnen. Und dann Daumen mal Pi, das Land in diese Richtung zu bewegen, zu verändern, vielleicht auch manchmal zurück, das kann man ja dann auch sehen, das ist ja dann egal, wie es A, die Notwendigkeit, aber auch der Wunsch von den Mehrheiten sind, die da zustande kommen. Ja? Und dieses Zutrauen, glaube ich, ist im Moment sehr angeschlagen. Ja? Dieses Zutrauen, dass die Leute da oben, die an der Spitze stehen, Daumen mal Pi, einen inneren Kompass haben, was die Probleme der Zeit sind und was für Lösungsmöglichkeiten es gibt. Ja? Weil aber der Prozess der Auswahl so völlig erratisch ist. Also Kurz wurde gewählt, dann war Kurz für einen kurzen Moment der Schallenberg Bundeskanzler und dann ist der Nehammer gekommen. Weder Schallenberg noch Nehammer wurden je gewählt. Ja? Und das schafft kein Vertrauen. Das heißt, Zustimmung zu haben, ist eine wesentliche Voraussetzung, um Vertrauen quasi rechtfertigen zu können und auch quasi das aufzubauen.
Bitte? Ja?
Wobei, da muss man jetzt sagen, wir matchen uns schon länger, also Medien matchen sich schon länger mit der Politik um die Plätze letzter und vorletzter im Vertrauensranking. Nur jetzt ist es ein bisschen offizieller und öffentlicher geworden. Ich glaube, aber Sie haben völlig recht mit der Frage. Also das bewegt die Medien enorm, weil sie auf der Suche nach neuen Geschäftsmodellen sind, weil sie kein bestehendes, funktionierendes Geschäftsmodell aktuell haben. Was ist passiert? Ich glaube, dass nach wie vor die Pandemie ein unglaublicher Misstrauenstreiber. Dort ist geschehen, dass es der FPÖ gelungen ist, ein Parallel-Medienuniversum aufzubauen. Die FPÖ ist im Prinzip die einzige Partei, die die etablierten Medien nicht mehr benötigt, um mit ihren Wählerinnen und Wählern zu kommunizieren, weil sie sich eigene Medienkanäle aufgebaut haben. Und die hatten sie vorher schon, aber die Pandemie, wo ganz, ganz viele Menschen oder mehr Menschen, als viele damals realisiert haben, sich nicht mehr ernst genommen gefühlt haben und nicht mehr repräsentiert gefühlt haben, dort ist ein wirklicher Vertrauensbruch entstanden. Für die Politik, aber auch für die Medien. Manchmal zu Unrecht, sicher nicht ganz zu Unrecht, würde ich sagen. Da sind sicher Fehler passiert, gerade nach dem ersten Jahr. Auch im im Umgang, in der Information und im Mittragen von Regierungsentscheidungen, glaube ich auch. Ja. Und dem ist dieser Entwicklung die Krone aufgesetzt, hat sicher die extrem umstrittene Entscheidung einer Impfpflicht, die dann ohnehin nie exekutiert wurde, aber sie wurde per Gesetz beschlossen, aber nie ausgeführt. Und jetzt gibt es Impfpflichten durchaus. Also ich bin ein großer Fan des Impfen und das tut jetzt aber nichts zur Sache. Und es gibt auch in bestimmten Bereichen Impfpflichten. Aber man kann nicht quasi vom ersten Tag der Pandemie an sagen, es wird keine Impfpflicht geben, es wird keine Impfpflicht geben, es wird keine Impfpflicht geben. Und dann, weil man völlig verzweifelt ist, weil die Pandemie nicht das macht, was man gerne hätte und weil man jeden inneren Kompass und jede Orientierung verloren hat, sagen, und jetzt machen wir Impfpflicht. Und dann noch einen Lockdown für Ungeimpfte. Also das war, glaube ich, retrospektiv betrachtet ein unglaublicher Bruch, A, für die Politik und über Umwege auch für die Medien, die grosso modo diese Entscheidung in den Kommentaren für gut befunden haben. Ja. Das war sicher ein Fehler. Und dieses Misstrauen quasi hat dann noch ein paar andere Geschichten gespürt, das lässt sich jetzt durchdeklinieren. Das beginnt mit Russland, also Ukraine-Krieg. Wieder jeder große gesamtgesellschaftliche Konflikt wird jetzt quasi nach diesen Parametern Vertrauen, Nicht-Vertrauen durchdekliniert. Und der Anteil derjenigen, die sagen, ich vertraue diesem Staat, diesem System, diesen etablierten Medien nicht mehr, ich ziehe mich zurück, der ist, ich glaube, nicht ganz so groß, wie er dargestellt wird, aber er ist substanziell. Er ist lautstark und wir sollten sehr viel Zeit, Energie und Kreativität investieren, um diese Leute wieder hereinzuholen.
Bitte?
Also die Abschaffung der kalten Progression steht ja schon seit bei einigen Regierungen im Regierungsprogramm und sie wurde nie umgesetzt und sie wäre auch diesmal nicht umgesetzt worden, hundertprozentig, wäre nicht die beispiellose Teuerung gekommen. Und dort war auf einmal ein Window of Opportunity und die Regierungsparteien haben gesagt, okay, jetzt machen wir das. Warum gibt es die kalte Progression überhaupt? Wiederum ein Musterbeispiel des Verhältnisses des Staates zu seinen Bürgern, um quasi einmal in der Legislaturperiode jeder Regierung die Chance zu geben, die größte Steuerreform aller Zeiten umzusetzen. Und wir waren alle immer total dankbar und glücklich, dass der Staat uns entlastet. Und tatsächlich ist es ja mathematisch so, dass er uns nur zurückgibt, was wir im Prinzip über die vergangenen 4-5 Jahre mehr Leistung bezahlt haben, ohne dass es eine Steuererhöhung gegeben hätte, einfach durch das Aufrücken in die nächste Steuerklasse. Also das zeigt sich auch quasi, was wir... Ich weigere mich aber ein bisschen, das nur der Politik vorzuwerfen. Ja? In einer Gesellschaft, wo jeder immer nach dem Staat schreit, für jedes Problem, wird der Staat oder in diesem Fall die Parteien selten sagen, na sicher nicht, recht, macht euch euren Scheiß alleine, kümmert euch darum. Ja? Das ist ja im großen Modo amerikanischer oder von mir aus gemäßigter schweizerischer Zugang, den Menschen mehr von ihren Gehältern, von ihrem Vermögen quasi zur eigenen Verfügung zu geben, aber weniger quasi Sozialstaat, weniger Umverteilung, weniger öffentliche Dienstleistung. Das sind zwei grundsätzliche Modelle, über deren Qualität kann man durchaus streiten, glaube ich. Ja, man muss nur schauen, dass die Zumutbarkeit getragen bleibt oder dass dann nicht irgendwann quasi, nachdem man relativ schnell in der Höchstbemessungsgrundlage drinnen ist, dass die Gruppe der Unzufriedenen nicht zu groß wird. Die Politik tut das in der Regel, was die Bürger von ihnen gerne hätten. Und das war schon ein Wunsch. Ja? Und man merkt jetzt bei diesem Budget, und man wird das in den nächsten Jahren noch deutlicher sehen, dieses Spielgeld, also dieses war... durch die kalte Progression, also dieses automatische Jahr für Jahr mehr Steuereinnahmen zur Verfügung zu haben, war nicht nur da für die größten Steuerreformen aller Zeiten, sondern auch quasi, um quasi Finanzausgleichsverhandlungen halbwegs reibungslos über die Bühne zu bringen. Weil Faktum ist natürlich Pflege, Gesundheit. Wir sind eine extrem alternde Gesellschaft und haben das Glück, dass wir immer älter werden. Kaum einer... Und die Konsequenz von dem, was Sie ja sagen, wäre, quasi der Staat soll dann zugreifen auf das private Vermögen, wenn jemand Pflege braucht. Also das Haus oder Ding und nicht mehr vererbt werden kann. Ja? Das wäre die Konsequenz. Oder man sagt, na, wir zahlen alle ein bisschen mehr Steuern. Ich will das gar nicht inhaltlich bewerten, aber der Anspruch an den Staat von Kinderbetreuung, Schule, Infrastruktur, Gesundheit und Pflege, und jedes einzelne dieser Themen sind dynamische Ausgabensteigerungen drinnen. Einfach durch unsere Alterung. Und wir haben das Glück, dass wir immer älter werden, Gott sei Dank, und auch länger gesund werden. Aber es beginnt mit den Zipperlein, zweite Hälfte der 60er und. Chronisch Kranke werden immer mehr und. Also der Staat und die Erwartungshaltung der Bürger verlangen ziemlich viel von diesem Staat. Ich glaube auch sogar, dass das letzte Drittel, zumindest jetzt beim zweiten Mal, die ersten zwei Mal, wo sie es jetzt machen, quasi dieses letzte Drittel der kalten Progression nach sozialen Kriterien aufzuteilen, war ganz einfach die Überlegung, und das war natürlich auf Pochen der Grünen daraus, weil sie aus ihrem sozialpolitischen Selbstverständnis heraus sagen, dass nicht von der kalten Progression profitieren nur diejenigen, die auch Lohn- und Einkommensteuer bezahlen. Und alle anderen nicht. Das heißt, alle, die quasi unterhalb bleiben, etc., etc., würden von dieser Entlastung wegfallen. Gleichzeitig muss man auch dazu sagen, dass natürlich wesentliche Sozialleistungen ebenfalls valorisiert wurden. Und zwar automatisch. Was schon, gibt es glaube ich nicht in vielen anderen Staaten im Moment, dass auch diese Sozialleistungen valorisiert wurden. Aber eben quasi diejenigen, die nicht quasi in diese Lohnsteuergruppen und Einkommensteuergruppen hineinfallen, dass die dort auch quasi einen Teil dieser Entlastung direkt zugewiesen worden. Es ist aber im Gesetz, dass sie 100% der kalten Progression refundieren müssen. Nicht zwingend quasi 100% an diejenigen, die es bezahlt haben. Die kriegen nur 2/3 garantiert. Aber dann eben das unterste Drittel zum Beispiel noch einen Aufschlag. Aber es darf nicht für Pensionen verwendet werden, es darf nicht für Gesundheits- oder Bildungsgeschichten, sondern es muss quasi an diejenigen, die im Arbeitsprozess drinnen sind, verwendet werden.
Ja, das heißt doch, dass wir in Zukunft um dieses eine Drittel wieder geschoben werden.
Ja, aber der Staat ist ein Räuber und wir wählen ihn. Also wir, das ist schon unser Konsens. Das wird die spannende Frage des kommenden Wahlkampfs werden. Wie viele Parteien trauen sich quasi mit neuen Steuerplänen in den Wahlkampf hineinzugehen und wie werden die Wählerinnen und Wähler entscheiden? Das wird die witzigste und spannendste Frage der nächsten 12 Monate werden. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass es, also aus Wiener, das ist jetzt eher die Vorarlberger Debatte, die wir hier führen, aus Wiener Sicht hätten Sie einen Buchsturm erlebt mit Ihrer Frage. Also das kleine Land Österreich hat schon unterschiedliche politische Ausrichtungen, auch Staatsverständnisse, muss man sagen. Wir sind da eher Schweizer. Es gibt ja dieses Mindesteinkommen, also ein staatlich garantiertes Mindesteinkommen. Nein, nicht Mindestsicherung, sondern ein garantiertes Mindesteinkommen, ja. Egal ob man arbeitet oder nicht. Grundeinkommen, danke für den Begriff. Da gibt es das relativ viel. Die Schweizer haben ein Modell entwickelt, also oder propagiert, haben es natürlich nicht umgesetzt, das ein radikal staatskritisches Projekt ist. Das heißt, die hätten dem Individuum, ich glaube, 2700 Franken geben wollen. Also das Modell ist nicht umgesetzt, war nur der Mindset des Programms. Und dafür muss der Staat, also und der Bürger hat dann mit diesem Geld das Recht, damit zu tun und die Dienstleistungen zu kaufen, die er will. Das österreichische Modell des quasi Grundeinkommens, so wie wir das leben oder quasi historisch gewachsen ist, ist, der Staat stellt möglichst viel Grundleistungen gratis zur Verfügung. Kinderbetreuung oder zu relativ geringen Kosten. Schule, Universitäten, Pflege, kein Regress, ein weitgehend gebührenfrei, also nicht gebührenfreies Gesundheitssystem, das über Sozialversicherungsbeiträge und öffentliche Zuschüsse kommt und. Also das sind zwei unterschiedliche Staatsmodelle, dass sie nur von einem Fluss getrennt sind. Vielleicht wären sie fast von einem Berg getrennt worden, aber das hat sich historisch nicht ergeben.
Ja, gibt es noch Fragen? Ja, bitte.
Im persönlichen Umfeld?
Nein, ich denke, dass wenn man über Politik diskutiert mit Leuten, die unterschiedliche politische Meinungen haben, dann ist das so irgendwie, wird das so emotional und es geht so auseinander, dass man nicht sich hinsetzen kann und sagen kann, um was es jetzt eigentlich geht, was sind die Fakten und das lässt sich nicht mehr, also es gibt keine, wie soll man sagen, keine Grundlagen, wo man als allgemein bezeichnen kann.
Kein gemeinsames Fundament.
Dass man dazu neigt zu sagen, können wir das Thema bitte lassen, sprechen wir über etwas anderes. Und das ist für mich das, wo ich sehr schwierig finde.
Das ist die ultimative Niederlage. Ja? Also auch für Gemeinschaft. Ja? Ja. Wenn man nicht mehr miteinander streiten kann. Ja? Und das ist der Trend der Zeit, das muss man schon so sagen. Ich meine, und wo das enden könnte, leben uns die USA vor. Wir haben auch die Geschichte einer Trennung von Gesellschaftssphären. Ja? In den 20er, 30er, historisch gewachsen, waren christlich-soziale Sozialdemokraten zwei getrennte Lebenswelten. Die einen sind zum Spargang und zum ADEC, zum Kreisler, die anderen zum Konsum, die anderen sind zur Bank Austria, der Länderbank und die anderen zur Raiffeisen gegangen. und tausende andere kleine Details. Aber das hat sich bei uns abgeschliffen. In Amerika jetzt erkennt man, geht bei den wirklich politisierten Leuten, und es gibt ja Gott sei Dank noch die nicht so politisierten Menschen, ja, die hören andere Musik, Country Folk versus Rhythm Blues, Hip-Hop, Rap, die schauen andere Sportarten, Basketball versus American Football, und Soccer ist auch quasi links oder liberal, wie man nennen würde. Sie tragen andere Kleidung, sie hören und lesen und konsumieren andere Medien. Sie wohnen an unterschiedlichen Orten. Das heißt, sie begegnen sich im Alltag nicht mehr. Ja? Und das ist das absolute Albtraum-Szenario für die Entwicklung einer Gesellschaft, wenn diejenigen, die sich die unterschiedlichen Blickwinkel, Perspektiven, von mir aus auch Interessen haben. Es ist ja nichts Schlechtes, wenn Menschen unterschiedliche Interessen haben. Jemand, der aus armen Verhältnissen kommt, schlechte Ausbildung hat und tausend Rosen hat, wird einen anderen Blick auf den Staat und auf Leistung haben, wie jemand, der anders geprägt, sozialisiert, auch ein anderes Mindset hat oder sowas. Das kann man gut finden, schlecht finden, man findet das so, quasi sympathisch oder unsympathisch, aber es sind immerhin Interessen und der Punkt ist, solange es materielle Interessen sind, findet sich ein Ausgleich. Weil wir haben vor ungefähr 3000 Jahren die brillante Erfindung von Geld gemacht. Mit Geld kann man Interessen ausgleichen. Und es ist Konsens und quasi Ausgleich möglich. Über Moral gibt es keinen Kompromiss. Über Weltperspektiven gibt es keinen Kompromiss. Und wenn Politik moralisiert wird oder eine andere Form von Ethik oder Moral wird, wenn die einen Wähler einer Partei als unmoralisch gebrandet werden und die anderen die Moral für sich in Anspruch nehmen, dann gibt es keine Verständigung mehr. Ja? Weil man kann ja nicht die eigene Moral aufgeben. Was ist man dann für ein Mensch? Dann hat man ja kein Rückgrat, keinen Charakter, dann ist man irgendwas, dann ist man Opportunist, Verräter, Judas. Aber beim Geld, Interessen lassen sie einen Ausgleich finden. Und das ist ja auch wiederum eine der brillanteren Ideen der österreichischen Sozialpartnerschaft, diese Konflikte quasi so zu moderieren. Knarrt ab und zu, keine Ahnung, ob das in 10 Jahren noch funktionieren wird. Ich weiß nicht einmal, ob es heuer funktionieren wird, weil es hart auf hart geht. Ja? Aber von der Idee her, Interessensgegensätze nicht zu moralisieren. Was die Politik macht, ist, sie ladet Interessensgegensätze noch moralisch, ethisch auf. Und wir Medien sind teilweise so blöd und spielen bei einem Spiel mit. Also, ich würde eine extra Runde drehen, um zu versuchen, Verständigung zu geben, auch vielleicht mal die eigenen Positionen zu überdenken. Gibt es nicht irgendetwas, wo die andere Seite doch ein kleines bisschen Recht hat? Und das dann auszusprechen. Give and take. Ja? Verständigung. Zugehen, zurückgehen. Man muss ihnen ja nicht sofort sagen, du hast hundertprozentig recht. Ja? Aber sagen, in diesem kleinen Bereich war ich vielleicht nicht ganz so recht, haben sich meine Argumente oder meine Positionen durch den Lauf der Geschichte oder das Klügerwerden in der Gegenwart nicht mehr so klar und deutlich als überrichtig herausgestellt.
Das Problem ist aber die Art der Kommunikation, wenn es so ein Totschlagargument ist, wo man denkt, das ist jetzt für irgendeiner Partei oder irgendwie. Ja.
Aber kontrafaktisch argumentieren.
Es geht nicht mehr in den Dialog, sondern es geht ja dann nur um Rechtfertigung. Und da wird es meines Erachtens so schwer.
Aber die Leute, die quasi den Untergang vor der Haustür stehen sehen, sind ja dann auch nicht ganz blind. Die haben ja dann, wenn sie nicht politisch argumentieren, sehen sie ja auch, wie die realen Umstände sind. Ja? Sicherheit, Wohlstand, ein grosso modo funktionierender Staat.
Aber das wird nicht mehr gesehen.
Ja, aber dann muss man sagen, wo gehst du hin? Ja? Warum funktioniert denn die Autobahn? Geh mal in einen Staat, wo die Autobahn lauter Schlaglöcher hat. Geh mal in einen Staat, wo die Leute mit Autos fahren, die nie beim quasi das Pickerl gekriegt haben. Und. Also das Gesundheitssystem und das Bildungssystem, die Wohnsituationen. Also da kann man dann, fragen Sie Ihre Kollegen, wo er denn lieber leben würde. Und wenn ihm dann nur Luxemburg, San Marino und Liechtenstein einfällt oder noch die Schweiz, dann gesteht er damit ein, aber dann kommt schon Österreich. Ja, also man kann schon ein paar Staaten akzeptieren, die besser funktionieren, ja? Aber mir fallen deutlich mehr Staaten ein, die schlechter funktionieren. Die Frage ist schon, um jetzt nicht in das hohe Lied dieses Landes zu verfallen und das Buch nicht völlig quasi den Boden zu entziehen. die Downsize.
Danke. Gibt es noch Fragen? Ja, bitte.
Also prinzipiell gibt es, glaube ich, gegen jeden Tatbestand, der wirklich wichtig ist, in diesem Land ein Gesetz, und wahrscheinlich gibt es ein paar Gesetze zu viel, wo es nicht mal einen richtigen Tatbestand gibt. Also immer noch, also der Klassiker ist, wir brauchen ein Gesetz. Ja? Weiß ich nicht. Angesichts, keine Ahnung, wie viele 100.000 Seiten Gesetze sind und wie viele Seiten, also wie viele Gesetze. In Wirklichkeit hält sich noch jeder an die 10 Gebote. Und damit kommt man relativ gut durchs Leben. Ja? Meistens. Was ich sagen möchte ist, ich glaube, man kann in Österreich fast alles sagen, was nicht ausdrücklich vom Gesetz verboten ist. Und da beziehe ich mich jetzt auf Rassismus, Verhetzung, nationalsozialistische Wiederbetätigung. Was es halt gibt ist, und das ist der Preis einer freien Gesellschaft, es gibt Widerspruch. Ja? Also es gibt dann Leute, die sagen, entweder ganz höflich oder etwas vulgärer, nein, das sehen wir nicht so. Das müssen wir aushalten. Also Menschen mit pointierter Meinung müssen, glaube ich, ertragen, dass sie, und das ist auch so ein Phänomen. Früher waren ja Journalisten irgendwie die Prediger auf der Kanzel und haben dann einen Leitartikel geschrieben. Und jetzt schallt ihnen, du Trottel, das ist falsch, und Widerspruch entgegen. Ja? Ich finde, das muss man aushalten. Das kann auch produktiv sein. Manchmal in den seltensten Fällen ist es produktiv, aber man hat das Recht auf eine eigene Meinung, und dieses Recht implizit, dass jeder andere die Gegenmeinung haben darf. Und weil wir lauter Menschen sind, die Megafone in den Hand- und Hosentaschen tragen, kann das schon ein lauter Widerspruch sein. Ja? Und nur weil einer sagt, du bist Rassist oder ich bin Rassist, heißt ja nicht, dass der Recht hat. Übrigens wäre es wahrscheinlich ein klagbares Vergehen. Aber ich bin auch kein Fan, all diese, jedes zwischenmenschliche Gespräch vor den Richter zu bringen. Ich sehe, in Österreich kann man alles sagen, was man will. Man kriegt nicht nur nicht für alles Applaus. Ja? Der Preis den Preis zahle ich gerne in einer offenen Gesellschaft. Ja? Minus die Dinge, die ich jetzt vorher als Verhetzung oder sowas, nationalsoziale Wiederbetätigung, Ehrabschneidung natürlich, alle wirtschaftlich relevanten, Kreditschädigung etc. etc. Darüber hinaus kann man alles sagen. Und übrigens, die Gerichte sorgen dafür, dass das eine durchaus quasi expansiv interpretiert wird. Also in der Regel ist es so, dass österreichische Gerichte jemanden, der was Polarisierendes sagt, eher verurteilen, und übergeordnete Gerichte, vor allem der Europäische Menschenrechtsgerichtshof, den Bereich der Meinungsfreiheit und Pressefreiheit sehr, sehr weit abstecken. Ja. Auch schon grenzgängig, weil mitunter werden auch schon handfeste Beleidigungen einfach extensiv, das Recht auf freie Meinungsäußerung hat Priorität. Ja. Und die Interessen eines anderen, auch einer Institution, eines Politikers, der muss sich das einfach bieten lassen, weil es ist der Preis, in einer freien Gesellschaft zu leben. Also Sie haben da nicht recht, und wenn Sie mal in einem österreichischen Gericht verurteilt werden, können Sie zum Europäischen Gerichtshof gehen, und der spricht Sie ziemlich sicher frei.
Ja, gut, dann glaube ich, es gibt keine Fragen mehr, oder? Täusche ich mich? Wenn nicht, dann schließen wir die Veranstaltung. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen, Herr Heimerle, für Ihre hochinteressanten Ausführungen, bei Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse. Ich empfehle das Buch draußen am Büchertisch, Die unreife Republik. Und ich wünsche uns allen noch einen schönen Abend.
Danke fürs Kauen. Das mit dem Vorarlbergerisch hat nicht funktioniert. Danke.